Fahrtsprogramm nicht. Ich hab's und ich bin 8 Minuten vor der Zeit dran. Ich glaube, das habe ich in den letzten Jahren nirgends erlebt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es am Ende so richtig voll ausnutze jetzt. Und dann trotzdem noch überziehe. Mal gucken. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich freue mich wirklich auch, dass ich hier sein kann und so eine Mitgliederaufnahme miterleben kann. Ich finde es immer spannend und richtig, richtig gut. Und doch, das ist jetzt blöd, wenn ich jetzt sage, und doch oder aber oder eigentlich oder so. Aber ich will es trotzdem tun. Mich bewegt seit einigen Wochen ein Gedanke immer wieder. Ein Gedanke, der in unseren Verband sehr gut passt, aber darüber hinaus auch hier in Deutschland, in die ganze Christenheit, in die Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften, egal wie groß und klein sie organisiert sind, mich bewegt der eine Gedanke, der mich auch so ein bisschen traurig macht, betroffen macht. Und das ist die Frage danach, wie viele Menschen denn wirklich dazukommen, zum Glauben finden. Wie viele Menschen, die Jesus nicht kennen, von Woche zu Woche sich melden und sagen, jetzt habe ich es kapiert. Warum? Weil ich glaube, dass die Zahl viel zu gering ist. Das könnte man so machen wie der eine Bruder, der zu mir dann kam und gesagt hat, ganz ernst, du mach dir nichts draus, es ist Endzeit und da kommen keine Menschen mehr zum Glauben. So leicht kann man sich es auch machen. Kommen keine Menschen mehr zum Glauben. Wie viel Hoffnung, lieber Bruder. Das hat man mir wirklich gesagt, das habe ich nicht erfunden. Mich macht sehr betroffen. Wir sind in diesem Königreich, das uns alle begeistert. Also mir geht es so. Ich habe einen wunderbaren, einen herrlichen König. Ich habe einen König, der es gut meint mit mir. Keinen Unterdrücker. Keiner, der mich kaputt macht. Keiner, der mich irgendwie draußen außerhalb der Mauern des Schlosses leben lässt, in Armut, Dreck. So wie damals zu den Zeiten Robin Hoods, wisst ihr noch? Nein, es ist ein guter König. Ein wohlwollender König, ein kompetenter König und da darf ich Teil davon sein. Und ich wünschte mir, dass noch viel mehr dazukommen, dass man anbauen muss, dass man die Mauer nach außen ziehen muss, weil die Leute Schlange stehen und hinein wollen in dieses Königreich der Hoffnung. Und dann lese ich Apostelgeschichte. Und dann finde ich diesen einen Vers, der mich immer wieder begeistert und zutiefst auch bewegt und berührt, wenn es heißt, und der Herr fügte täglich hinzu. Oh, das wäre was, oder? Man ging bei uns nicht, weil meistens sind ja Türen zu, aber wenn die mal jeden Tag so durchgehend offen wären und Gott würde da so 2, 3, 4, 5 jeden Tag, das wäre was, oder? 5 mal 365? Oh, nein? Das wäre doch stark. Das wäre doch schön. Und nicht, weil wir gerne eben Menschen zählen und nachher sagen können, wir sind größer als der andere Verband oder unsere Gemeinde ist größer als die andere, sondern weil wir wissen, dass es um alles geht, um die Ewigkeit. Und deswegen, dass dieses Königreich voll wird mit Menschen, die dann irgendwann mit uns gemeinsam den Himmel erleben, die Ewigkeit erleben, sich freuen an dem, was kommen wird. Darum geht es doch. Wir kennen dieses Königreich, wir haben die Hoffnung dieses Königsreichs geschmeckt. Und wer das schmeckt, der will das andere mit teilhaben an dem, was das Ganze bedeutet. Das hoffe ich doch wenigstens. Aber wie gesagt, es geschieht so wenig. Mich macht es sehr betroffen, traurig und es führt mich auch ins Gebet. Denn ich will es ganz offen sagen, ich wünsche mir, dass wir in unserem Verband, in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, nicht erst in 10 Jahren, sondern schon 2023 erleben und davon reden und erzählen können, dass Menschen Jesus Christus gefunden haben. Dass Jesus ohne Hoffnung jetzt mit Hoffnung leben. Dass Jesus die Gnade nicht kennen, sondern nur diese Ungnade dieser Welt plötzlich sagen, ich weiß, was es heißt, in Gnade vor Gott zu stehen. Wünscht ihr euch das auch? Ist das, was euch bewegt? Oder sind wir nur so ein Wohlfühlkönigreich, wo uns alles gefallen soll, wo für uns alles schön sein soll? Was ist es denn, was uns wirklich bewegt, auch wenn wir sonntags hier in den Gottesdienst kommen? Schauen wir auf die freien Plätze und denken an unseren Nachbarn, der vielleicht heute auch hier sitzen könnte? Das wäre cool, oder? Das wäre stark. Und vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass wir selber erstmal diese Hoffnung, die wir haben in diesem Königreich, selber neu entdecken müssen. Nein, vielleicht. Lasst uns doch genau da anfangen. Dass wir wieder neu beseelt sind von der Hoffnung des Königreiches. Wie kann das passieren? Ich glaube, es kann da passieren, wo wir wieder danach forschen, entdecken wollen. Wo eine innere Unruhe in uns ist, jeden Tag neu herauszufinden, was ist denn die Hoffnung, von der wir immer reden? Wir sagen es ja immer, weil wir kennen die Vokabeln, die man als Fromme benutzen muss, damit andere glauben, wir wären auch hoffnungsvoll, oder? Aber ist das das, was unser Herz wirklich ausmacht, was uns bewegt? Lasst uns neu forschen, damit wir entdecken, was die Hoffnung ist. Lasst uns doch die Bibel aufschlagen, jeden Tag, nicht weil wir eben aus EC und SV-Tradition unsere stille Zeit machen müssen. Nein, nein, sondern lasst uns doch die Bibel aufschlagen und jeden Tag die Frage stellen, wo ist die Hoffnung und was ist die Hoffnung, damit sie uns neu ergreift. Und wir erfüllt durch diese Welt gehen mit dieser großen Sehnsucht danach, dass andere etwas abbekommen von dieser Hoffnung. Forschen nach dieser Hoffnung. Ich glaube, da ist die Bibel ein ganz, ganz wichtiger Platz. Mach das doch mal, fang doch morgen an. Bibel aufschlagen, egal welcher Text, und fragt, wo ist da die Hoffnung? Und wenn ihr sie findet und ihr werdet sie finden, dann habt ihr auch was zum Weitergeben. Neu entdecken heißt auch, dass wir miteinander reden über diese Hoffnung. Wir reden so viel miteinander und dann reden wir erstmal über das Schlechte dieser Welt, dann übers Wetter und dann übers Essen. Und mindestens zwei Dinge davon sind nicht sehr hoffnungsvoll. Diese Welt und das Wetter gerade. Das Essen mag ja sein. Aber wie wäre es, wenn wir mal wieder uns austauschen über die Hoffnung, die in uns ist? Nicht erst nach außen, fangen wir doch mal hier an. Wenn wir zusammensitzen und Kaffee trinken, wenn wir zusammensitzen, miteinander essen, dass wir über die Hoffnung reden, die in uns ist. Sag mir mal, wie sieht deine Hoffnung aus? Beschreib mir den Jesus in dir, weil dann wird er stark in mir. Und wenn er stark in mir ist, dann habe ich auch was zum Weitergeben. Lasst uns wieder im Miteinander die Hoffnung, die wir haben, zum Gespräch machen. Wenn wir sie untereinander nicht zum Gespräch machen, brauchen wir gar nicht erst anfangen, nach draußen zu wollen. Da kann ja nichts passieren. Der andere erwartet, der weiß ja, ich bin Christ, oder? Draußen wird es schwieriger. Aber wenn wir schon nicht mehr drüber reden, ich habe es mir vorgenommen. Ich will nicht mehr mit anderen Christen zusammensitzen und über alles Mögliche reden, nur nicht über meine Hoffnung. Über Jesus, über den König. Denn ich weiß ganz genau, dass in diesem Austausch das Neuentdecken drin liegt, das mich dazu bringt, auch nach außen hin plötzlich von ihm zu reden. Und ich werde vielleicht manchmal staunen. Hä? Habe ich wirklich angefangen gerade? Ja, warum? Weil es Gewohnheit ist, über das zu reden, von dem mein Herz voll ist. Und vielleicht, und das ist mir beim Vorbereiten so gekommen, vielleicht heißt Hoffnung neu entdecken, dass wir manch anderes weglassen. Vielleicht gilt es, ein bisschen minimalistischer zu glauben. Ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal schon gesagt habe. Zurzeit, ich habe schon ein paar Mal gedacht, ich schreibe mal ein Buch. Ich glaube, ich habe auch schon 5, 6 angefangen. Mein Neuestes wird heißen, und dann das Erste, weniger glauben. Weniger glauben. Weil ich glaube, wir haben das Viele, was wir glauben, gefüllt mit immer mehr, sodass die Hoffnung nicht mehr im Zentrum steht. Vielleicht weniger glauben und den ganzen, ich sage es mal so mit diesem Wort, das ich liebe, den ganzen Krust mal weglassen. Und das mit hineinnehmen in unsere Herzen, in unseren Glauben, was das Zentrum ist, nämlich die Hoffnung, weil da ein Hoffnungskönig da ist in unserem Leben, in unseren Gemeinden. Und alles andere mal weglassen und ganz neu vom Zentrum des Evangeliums herkommen und erfüllt sein, begeistert sein, bewegt sein. Manchmal auch betroffen und traurig, weil die Welt so wie sie ist, aber nicht nur, weil es Krieg gibt und Uneinigkeit und Probleme, sondern weil Menschen Jesus nicht kennen. Weil Menschen Jesus nicht kennen, weil Menschen die Hoffnung nicht kennen, weil das Königreich so nahe ist und diese Menschen trotzdem dran vorbeilaufen. Versteht ihr? Ich glaube, es ist ganz praktisch. Wartet nicht, bis ihr die Hoffnung auf mystische Art und Weise wieder entdeckt. Vor dem Altar zu knien und zu warten, bis es regnet vom Himmel. Nein, wartet nicht, das funktioniert nicht. Das ist, wenn, dann höchstens eine Ausnahme. Die Regel ist, dass wir forschen, dass wir uns austauschen und vielleicht auch, dass wir uns einschränken in dem, was wir glauben. Und dann kann es uns so gehen, wie in dieser Gemeinde, die uns beschrieben wird in der Bibel, im Neuen Testament, nämlich diese Leute, die man, das ist ja schon ein witziger Name, wir kennen es ja schon, aber wenn man es jemand sagt, ist Thessalonicher. Thessalonicher, immer Thessalonicher. Gell? Bei den Thessalonichern, Kapitel 1, da wird beschrieben, was ist denn so eine Gemeinde, die das Königreich kennt und davon richtig im Innern erfüllt ist, was da für eine Hoffnung stattfindet. Da heißt es folgendermaßen, 1. Thessalonicher 1, Abvers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, und jetzt kommt's, an euer Werk im Glauben und eure Arbeit in der Liebe und eure Geduld in der Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung war das Erkennungszeichen dieser Gemeinde. Nicht der coole Gottesdienst, der hoffentlich cool war. Nicht die Art und Weise, wie sie angezogen waren. Nicht ein Uniformismus von irgendwelchen Dingen, sondern Glaube, Liebe, Hoffnung. Und nicht passiv, mystisch, sondern ganz aktiv. Da heißt es Werk im Glauben, Arbeit in der Liebe, Geduld in der Hoffnung. Das war sichtbar, das war Markenzeichen. Markenzeichen des Königreiches, zu dem wir gehören, ist Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. So nach dem Motto, als hätten wir alle so einen Anstecker, egal in welcher Jacke oder in welchem Hemd wir tragen, wo draufsteht, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und meint ihr nicht, ich bin davon überzeugt, meint ihr nicht, dass selbst die, die so uninteressiert an unseren Glauben sind, sehr interessiert sind an Glaube, Liebe, Hoffnung? Ich glaube schon. Und deswegen ist es eine Riesenchance, gerade heute in Deutschland, bei all den Krisen, die zum Teil vielleicht auch selbst gemacht sind, zu kommen mit etwas, was Menschen nicht haben. Diese Gemeinde, die hat das gelebt. Und deswegen kann nun Paulus sagen, wenn wir beten, wenn wir an euch denken und beten, denken wir immer an euer Markenzeichen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und dann geht es weiter und es heißt, liebe Brüder von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums, die kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Und jetzt kommt's. Zu was hat das geführt? Was ist dann passiert mit dieser Gemeinde, weil sie das gemacht haben, weil sie das Wort aufgenommen haben, weil sie das Wort des Königreiches in ihren Gedanken und Herzen Platz nehmen haben lassen? Was ist passiert? Dann heißt es, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, weitergekommen, weitergegeben worden, bekannt geworden. Nicht allein in Mazedonien und Achaia und Schöneich, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Das Schöneich steht in einer ganz neuen Übersetzung. Die habt ihr, glaubt, noch nicht. Ja, das war klar. Da sagt Paulus, muss ich gar nicht mehr drüber reden. Warum? Weil das, was euch ausmacht als Königreich Gottes, als die ihr dazugehört, das euer Markenzeichen ist und das bekannt geworden ist. Jeder weiß, welche Hoffnung ihr habt. Und deswegen lasst uns doch gemeinsam diese Hoffnung für andere sichtbar machen, so wie diese Gemeinde. Nicht nur drüber reden und so fromm tun, sondern sichtbar machen. Manchmal. Und ich sage das immer wieder, sorry, vielleicht habe ich es auch hier schon gesagt, nein, ganz sicher. Aber manchmal erschrecke ich, wie Christen über die Situation in diesem Land und in der Welt reden. Wisst ihr warum? Weil sie jammern so wie die anderen. Und alles geht immer nach unten, so wie alle anderen. Und dann kommen dann tatsächlich noch die Endzeitprediger dazu und dann ist das Ding sowieso total kaputt. Und von Hoffnung ist wenig zu hören. Da redet einer über, wie schlimm, und ich rede keiner Partei hier irgendwie ins Wort, aber wie schlimm jetzt die Politiker heute sind und wir Christen stimmen einen das Lied, ja, ja, stimmen alle schlimm. Und wie schlimm die Krise ist mit den Preisen, ja, die Preise sind schlimm. Und alles ist schlimm. Und vielleicht stimmt es ja auch. Aber da kommt dann nicht die Hoffnung durch. Da kommt am Ende nicht das durch. Wir verabschieden uns und haben nicht gesagt, dass wir trotzdem alles so ist, wie es ist, eine Hoffnung haben, weil wir einen Herrn haben, der immer noch über allem steht, der immer noch alles kontrolliert, der immer noch alles an sein Ziel bringt. Oder glauben wir das nicht mehr? Glaubt ihr das noch? Glaubt ihr das von Herzen? Dass das alles, was ist, nicht an Jesus vorbeigeht? Dass Jesus sich nicht im Himmel rumgedreht hat und gesagt hat, na, ich krieg das auch nicht mehr hin? Er ist der König, immer noch, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und er sitzt immer noch im Regiment. Und deswegen habe ich Hoffnung. Oh ja, ich habe keine Hoffnung, weil bestimmte Politiker etwas machen wollen. So wichtig das ist, dass sie es tun. Ich habe keine Hoffnung, weil vielleicht immer wieder Menschen aufstehen und sagen, mit mir geht's voran. Auch nicht, wenn es Fromme sind. Ich habe Hoffnung, weil ich den König kenne. Den König Jesus, den kenne ich. Und ich weiß, was er kann und ich weiß, wie er es meint. Und deswegen habe ich Hoffnung. Ja, und dann muss Geduld dazu kommen, wie es hier steht, Geduld in der Hoffnung. Ja, das ist dann nicht morgen gleich alles gut. Aber wir wissen doch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, oder? Das heißt, wir haben einen Blick aufs Ziel hin und wissen, am Ziel wird es gut sein und wird es gut werden und er wird es gut machen und er wird es neu machen. Und dann werden wir staunen. Das ist meine Hoffnung. Und jetzt kann ich, wenn Menschen drüber reden, wie schlimm alles ist, sagen, ja, alles sehr schlimm, aber Moment mal, wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht am Ende. Die Medien, ja, die kriegen nichts anderes hin. Die Zeitung endet dann immer mit dem, oh, es wird immer schlimmer. Aber wir können sagen, ich kenne einen, der hat es im Griff. Ich kenne einen, der hat mich im Griff. Ich kenne einen, der diese Welt immer noch so liebt, wie damals, als er für sie am Kreuz gestorben ist. Glaubt ihr das? Das ist die Frage. Wenn ich es nicht glaube, habe ich diese Kraft nicht. Wenn ich es nicht mehr glaube, nicht mehr für wahr halte, dann wird es ganz schwer. Aber wenn ich das wirklich glaube und nicht nur einfach so sage, dann wird das mein Zeugnis in diese Welt hinein ausmachen. Und dann wird passieren, was wir in der Bibel an vielen Stellen finden, dann werden wir sein wie ein Daniel, der egal wie die Krise außenrum war, dreimal am Tag gebetet hat, weil er wusste, der König lebt. Oder? Da ist doch der Punkt, an dem wir ein Unterschied sein können als Leute, die zu diesem Königreich gehören. Es selbst zu leben, jeden Tag aus dieser Hoffnung heraus und um uns selbst zu erfüllen mit dieser Hoffnung, die wir dann auch wirklich weitergeben können. Ja, es ist immer so, immer noch so, wessen Herz, mit was unser Herz voll ist, das ist nachher zu hören, oder? Fülle dein Herz neu mit dieser Hoffnung, die in Jesus ist. Und dann kannst du das machen, was in 1. Petrus 3, Vers 15 steht. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, was zu tun? Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Seid ihr mit Hoffnung erfüllte Menschen? Und nickt bitte jetzt nicht so schnell, seid lieber ehrlich. Wenn nicht, und das kann sein, dass ihr gerade eine Phase durchmacht, wo ihr sagt, ich selber habe die Kraft nicht, dann fangt gleich an zu forschen, euch auszutauschen, miteinander über die Hoffnung nachzudenken, zu reden, damit ihr wieder als Erfüllte dann in diese Welt gehen könnt. Und dann Rede und Antwort stehen, wenn Menschen kommen und sagen, sag mal, hast du nicht mitbekommen, dass wir gerade in der Krise sind? Doch, habe ich. Aber da gibt es etwas, was drüber steht. Da gibt es jemanden, der drüber steht und an den glaube ich. Merkt ihr? Wenn uns der König der Hoffnung erfüllt, ist das, was wir anderen weitergeben, nochmal ganz, ganz anders. Und vielleicht fängt es erstmal in dem, wie wir miteinander umgehen, in den Gesprächen, die wir miteinander haben. Wisst ihr, auch das höre ich manchmal in Gemeinden, man hat keine Hoffnung mehr für den anderen in der Gemeinde oder für die Gemeinde als Ganzes. Man sieht alles, was anders sein sollte, man sieht das, was früher immer schon viel besser war und dann hat man plötzlich keine Hoffnung mehr. Kein Wunder, dass dann, was zu hören ist, hoffnungslos ist. Aber das kann doch nicht sein, wenn Jesus immer noch der Herr seiner Gemeinde ist, und das ist er doch. Wenn Jesus immer noch Menschen packt in ihrem Innern, und das tut er doch, dann kann das doch nicht sein. Und dann sehe ich den anderen in seiner Schwäche, vielleicht auch mal in seiner Schuld, in seinem Gefallensein und will trotzdem ihn anschauen mit den Augen der Hoffnung, des Hoffnungsherrn, des Hoffnungskönigs, oder? Und dann werde ich so tun wie der Rolf, der gesagt hat, na, die Musik hat mir nicht so gefallen, aber ich bin froh, dass ich zu dem Hoffnungshaufen hier gehöre, gell? Ja, und dann wird es ganz anders. Und da wird man in den Gesichtern, an unseren Gesichtern, wie bei den Thessalonichern, ich denke, es war so, gleich sehen, wo die hingehören, zum Königreich der Hoffnung. Wisst ihr, ihr habt jetzt so eine tolle Predigtreihe und die kann jetzt ganz schnell vorbei sein und dann kommt die nächste und okay, mal wieder was abgehakt, gell? Was wieder was weg von der Liste, bringt nur nichts. Außer ihr sagt, doch, das will ich glauben, das will ich leben und das will ich weitergeben. Das will ich weitergeben, weil zu viele Menschen das nicht kennen. Und ich will anfangen, indem ich hier diese Hoffnung untereinander lebe. Ich will dem anderen mit hoffnungsvollen Augen anschauen. Ich will diese Gemeinde mit hoffnungsvollen Augen anschauen und in dieser Erfüllung nach außen hin weitergeben, wovon mein Herz absolut voll ist. Ich glaube, das wird einen Unterschied machen. Und ich glaube, dann werden wir das erleben, was ich am Anfang gesagt habe und wonach ich mich so sehr sehne, nämlich dass Menschen wieder diese Hoffnung finden werden, zum Glauben an Jesus Christus kommen werden und in dieses Königreich mit hineinkommen werden und Teil davon sein werden und selbst Hoffnungsträger werden und dann selbst Hoffnung weitergeben werden. Ich bin davon überzeugt. Wisst ihr, will da auch ganz ehrlich sein, wir beten jetzt schon Jahre, auch hier in Deutschland, um Erweckung. Wir denken dabei immer, dass dann Menschen plötzlich in Scharen in die Gemeinden rennen. Aber wisst ihr, Erweckung fängt bei mir und bei euch an. Nicht bei denen draußen. Bevor in uns die Hoffnung nicht wach wird, bleiben die Lichter draußen auch aus. Davon bin ich immer mehr überzeugt. Und deswegen, ich hoffe, es kommt nicht falsch rüber. Nicht als Druck, sondern als eine innere Anspannung, eine innere Sehnsucht, eine, so wie es mal jemand gesagt hat, eine heilige Unzufriedenheit. Dass wir wieder erfüllt sind von dieser Hoffnung, sie dann auch gerne weitergeben, unter uns anfangen und dann nach außen gehen. Und nach außen gehen kann unterschiedlich sein. Es fängt da an, wo wir mit unseren Taten Hoffnung weitergeben. Wo wir dieses Apfelbäumchen pflanzen, wo jeder sagt, da kann nichts passieren. Mit Menschen, die schon jeder aufgegeben hat, mit Situationen, wo jeder sagt, das kann nicht anders werden. Und wir sagen, doch, wir beten dafür, wir glauben dafür und wir tun was dafür. Oder? Ganz praktisch. Hand anpacken, damit die Hoffnung sichtbar wird. In einer Welt, in der alles andere zu sehen ist, aber die Hoffnung sehr oft nicht durchkommt. Das wäre doch was, oder? Ich war weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, doch ich sage es trotzdem. Ich war am Freitagabend bei einem Whisky-Tasting. Darf man das hier? Muss ich mal überlegen, bin ja Verbandsvorsitzender, nicht, dass ich was Falsches sage. Aber es war ein frommes Whisky-Tasting, gell? Das mal gleich. Schöner Männerabend, voller Raum, 60 Männer etwa, die Hälfte davon Männer, die nie in eine Gemeinde gehen. Und interessanterweise hat man mir vorher gesagt, du kannst den biblischen Impuls machen. Auf der Einladung stand dann Bibelkenner und über mir stand Whiskykenner und einen Namen, den ich noch nie gehört hatte. Und der hat dann gesprochen über die Geschichte vom Whisky. Whisky, dieses Wort nennt sich, heißt auch Wasser des Lebens. Habt ihr das gewusst? Also hieß es, Thema wird sein Wasser des Lebens. Er redet zum Thema Whisky und du redest zum Thema Bibel, Wasser des Lebens. Okay, mache ich mit. Und dann hieß es, den kannst du abholen, bevor wir da hingehen, an der S-Bahn in Rutesheim, muss ich ihn abholen. Dann habe ich gesagt, mache ich. Und dann stehe ich da an der S-Bahn und ich habe ihn sofort erkannt. Er kam nämlich mit Schottenrock aus der S-Bahn. Ich habe dann gleich geguckt, hoffentlich sieht mich keiner mit dem. Und dann saß er neben mir im Auto. Toller Mensch. Er kennt Jesus nicht. Ein toller Mensch, wirklich. Ich würde es genauso sagen, wenn er hier wäre. Wir haben ein bisschen miteinander gesprochen und wir haben gesprochen über das, was er so in dieser Welt sieht. Und es war viel Hoffnungslosigkeit. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich bin ja gespannt, was du nachher erzählst über Whisky. Und dann sagt er zu mir, und ich bin gespannt, was du nachher bringst, Wasser des Lebens. Und dann kam dieser Abend und er erzählt über Whisky und Geschichte und Zahlen. Das war faszinierend. Übrigens, ihr werdet es nicht glauben, aber der konnte schneller und länger reden wie ich. Wahnsinn, wir zu zweit, Katastrophe. Und als dann dieser Impuls kam, Wasser des Lebens, Jesus Christus, das die einzige Quelle für wirklich lebendiges Wasser. Ich habe es versucht, mit viel Emotion und Leidenschaft diesen Männern zu zeigen. Dann habe ich in seinem Gesicht gesehen, da passiert was. Und als wir fertig waren, hat er dann gesagt, und ich habe das auch dann erwidert, gerne erwidert, wir werden uns wieder treffen, um zu reden über das Wasser des Lebens. Jesus ist das Wasser des Lebens. Dieses Wasser des Lebens ist unsere Hoffnung. Und wir haben es zum Weitergeben. Warum? Weil wir mehr haben, als wir brauchen. Jesus gibt uns mehr, die Fülle und darüber hinaus. Es fließt über. Warum? Nicht für uns. Nicht, dass wir dran schmatzen, wie schön das ist, wenn der Brunnen überfließt, sondern er gibt uns überfließend viel. Warum? Damit es reicht auch für andere. Und er hat in dein Herz mehr als genug hineingegeben. Mehr als genug Gnade, mehr als genug Barmherzigkeit, mehr als genug Vergebung, mehr als genug Liebe. Und die Liste kannst du endlos weitermachen. Irgendwann auch kannst du sagen, mehr als genug Hoffnung. Aber jetzt kommt es nicht für dich, sondern zum Weitergeben. Damit andere davon was abbekommen. Und er auch bei ihnen zur Quelle der Hoffnung wird. Meint ihr, ich weiß es ja nicht. Aber meint ihr, wir alle könnten unruhig werden, weil noch zu viele Menschen hoffnungslos sind und anfangen neu dafür zu beten, etwas dafür zu tun, zu forschen, neu zu entdecken, damit wir wieder auf den Straßen, in den Schulen, an den Arbeitsplätzen, egal wo wir sind, von dieser Hoffnung reden? Übrigens, vielleicht sogar noch mehr wie 1. Petrus, selbst dann, wenn sie nicht danach fragen. Das wäre doch was, oder? Leute, die den König der Hoffnung kennen. Ich kenne ihn. Und ich will ihn mitnehmen, egal wo ich bin. Bitte macht mit. Lasst es uns gemeinsam tun. Amen. Ich möchte noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Guter Herr, wenn jetzt jemand heute hier ist, der aufgrund der Lebensumstände, dessen, was gerade in seinem Leben passiert oder passiert ist, die Hoffnung verloren hat, bitte ich dich, dass du durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist wieder das groß werden lässt, was die Gewissheit unseres Glaubens ist, nämlich Hoffnung in dir zu haben. Herr, wenn Menschen, deine Kinder heute Abend hier sitzen, von denen, die vielleicht durch das viele andere die Hoffnung verdeckt ist, dann bitte ich dich, schenk ihnen den Blick über diesen Tellerrand der Krise hinaus hin zur Herrlichkeit deiner Hoffnung. Herr, und bei beiden bitte ich dich, fang bei mir an. Und Herr, lass uns neu erleben, wie du uns gebrauchst, damit Menschen dich finden. In deinem Namen. Amen.